Herzlich willkommen beim E-Sport Marketing Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
Herzlich willkommen zur 13. Episode des E-Sport Marketing Podcasts. Ich hoffe, ihr seid nicht abergläubisch. Jan, bist du abergläubisch?
Ich bin nicht abergläubisch.
Wunderbar. Dann hoffen wir, dass Christine Banse auch nicht abergläubisch ist, denn wir haben es tatsächlich geschafft. Unser erster weiblicher Podcast-Gast ist heute im Podcast. Und wir freuen uns wahnsinnig. Wir haben ja in einer der letzten Folgen schon gesagt, dass wir etliche Frauen angefragt haben. Der Jan hat etliche Frauen angefragt. Ja. Und wir haben bisher leider nur Absagen bekommen. Insofern freuen wir uns über Christine ganz besonders. Und natürlich, weil sie sehr, sehr interessante Themen mit uns bespricht, hoffen wir. Christine Banse ist im Moment bei Freaks for Your Gaming, ist aber auch zuständig für Diversität und Gleichstellung beim E-Sport-Bund Deutschland und war davor beim Games-Verband quasi die Schnittstelle zum E-Sport. Insofern glauben wir, dass es genug wichtige und interessante Themen gibt, die wir jetzt gleich mit ihr diskutieren. So, und wie versprochen ist die Christine jetzt bei uns im Podcast. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, ja, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst. Man muss den Hörerinnen und Hörern dazu sagen, es ist jetzt 19 Uhr am Abend. Wir haben gerade schon gesagt, wir haben schon alle einen anstrengenden Arbeitstag hinter uns. Und insofern freuen wir uns ganz besonders, dass du dir noch Zeit nimmst, heute mit uns diesen Podcast zu machen.
Ja, natürlich. Also für mich ist es auch immer super spannend, wenn ich die Chance bekomme, über diese ganzen Themen zu reden. Und deswegen freue ich mich sehr.
Genau. Du hast ja gerade schon es eigentlich wunderbar gesagt, diese ganzen Themen. Und wir haben so einiges, weil du ja auch quasi ganz viele unterschiedliche Rollen irgendwie schon inne hattest und auch jetzt noch inne hast. Und ich habe gerade schon im Intro mit dem Jan gesagt, der Jan hat schon, wir machen diesen Podcast ja irgendwie seit Ende April, Anfang Mai. Und der Jan hat tatsächlich versucht, über 7 Frauen schon einzuladen zu dem Podcast. Vor irgendwie 4, 5 Folgen habe ich schon gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt machen wir irgendwie hier den Podcast. Du bist jetzt quasi hier in der 13. Episode. Und bisher haben uns alle Frauen, die wir angefragt haben, immer abgesagt. Also wir wollen ja mit dir unter anderem auch über dieses Thema Gleichstellung natürlich sprechen. Und da ist natürlich gleich mal die Frage an dich. Was ist denn die Ursache? Haben wir uns irgendwie zu ungeschickt angestellt oder gibt es da wirklich so ein großes Ungleichgewicht in der Games- und E-Sport-Branche?
Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, was ihr denen geschrieben habt. Ne? tatsächlich ist es nun mal so, dass wir im E-Sport- und in der Gaming-Szene gerade in höheren Positionen eben noch sehr wenige Frauen haben, wenige Frauen, die eben vertreten sind in der ganzen Szene. Und natürlich kommt auch noch dazu, dass Frauen tendenziell immer etwas zurückhaltender sind als Männer. Also wenn Männer sagen, ja klar mache ich das, trauen sich Frauen das vielleicht noch nicht zu und deswegen ist es tatsächlich auch sehr häufig der Fall, dass Frauen dann eher absagen und sagen, nee, da sehe ich mich vielleicht noch nicht.
Ja, wie schade. Also dann bitte hoffe ich, auch unsere anderen Hörerinnen, dann bitte nehmt euch ein Beispiel daran und haut auch mal auf Deutsch gesagt richtig auf die Pauke und sagt, wir wollen auch unbedingt in den Podcast, weil ich sag ehrlich, uns ist das hier allen beiden schon so irgendwie ein bisschen unangenehm, weil es ist 2020 definitiv. Und wir denken irgendwie so, machen hier einen Podcast. Es kann nicht sein, dass es so ein Ungleichgewicht ist. Also insofern freuen wir uns besonders, dass du heute da bist. Du hast gerade gesagt, wir haben viel zu besprechen oder wir haben gesagt, es gibt viel zu besprechen, weil du einfach ganz viele verschiedene Rollen schon inne hattest. Du bist jetzt, wenn ich es richtig verstehe, bei Freaks for You Gaming aktuell, richtig?
Genau, richtig. Also ich arbeite offiziell als Redakteurin bei Freaks for You Gaming. Ich beschäftige mich dort eben mit E-Sport natürlich. Wir sind eine große Redaktion, schreiben über verschiedene Themen. Ich kümmere mich eben aktuell um Sim Racing. Ich habe früher für den Kicker unter anderem geschrieben, RAN, habe mich da hauptsächlich mit League of Legends beschäftigt und mache eben nebensächlich zusätzlich zu meiner Arbeit bei Freaks for You Gaming bin ich auch noch Präsidiumsmitglied beim E-Sport Bund Deutschland und bin dort für Diversität und Gleichstellung zuständig.
Genau. Und das ist ja unter anderem, glaube ich, ein Thema, über das wir reden wollen. Da hast du auch schon sehr, sehr häufig drüber geredet. Wer quasi dich googelt, der findet natürlich schon etliche Beiträge. Du warst schon im nationalen Fernsehen zu dem Thema, weil das natürlich auch oder was heißt auch im Gaming wie fast in jeder anderen Branche seit der MeToo-Debatte, die ja schon einige Jahre jetzt her ist, ein Riesenthema ist, dass es um dieses Thema Sexismus im Gaming und Sport geht. Kannst du vielleicht zu dem ganzen Thema was sagen, warum das ganz besonders auch die Gaming- und E-Sport-Welt so stark betrifft?
Ja, also es ist natürlich, ich kann jetzt sehr weit ausholen. Also es ist tatsächlich so, dass wir im E-Sport statistisch gesehen 50% Frauen haben, beziehungsweise im E-Sport und im Gaming. Es gibt einige Statistiken dazu, aber natürlich ist es eben in vielen Unternehmen oder auch in vielen Positionen sieht das noch ganz anders aus. Und was eben gerade auch im Juni dann der Fall war, weswegen dann eben das auch ins Fernsehen gekommen ist und weitere Dinge ist, dass es eben dann eine MeToo-Debatte im E-Sport und im Gaming gab, wo dann eben Frauen von ihren Erfahrungen berichtet haben, beziehungsweise es gab auch wirklich rechtlich relevante Anschuldigungen gegenüber einigen Akteuren in der Szene. Und das zeigt eben auch, dass das natürlich nicht nur irgendwie die Filmbranche betrifft, sondern dass wir auch noch mit solchen Themen natürlich auch im E-Sport und Gaming zu tun haben.
Mhm. Ja, also wenn man so ein bisschen im Internet rumguckt zu dem Thema, findet man ja so ganz oft sogar so Aussagen von Frauen, die dann sagen, ja klar, ich bin Gamerin, aber wenn ich jetzt irgendwie im Game bin oder so, halte ich das eigentlich lieber sogar geheim, weil ich sonst irgendwie Angst habe, dass ich irgendwie in Anführungszeichen belästigt werde oder irgendwie Nachteile dadurch habe. Und das ist ja schon eigentlich eine sehr, sehr problematische Situation, wenn es soweit ist.
Total. Also ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich das genauso habe, also gerade Spiele, die irgendwie Voice-Chats oder so haben. Es ist bei mir auch so, dass ich da lieber mit Freunden spiele, als irgendwie alleine in einem Fünfer-Team mich irgendwie dann zu messen. Aber auf der anderen Seite, was ich mir auch immer wieder in den Kopf rufen muss und viele andere auch, ist, dass die Leute, die einen beleidigen, meistens tatsächlich einfach nur eine laute Minderheit sind. Also wenn man sich mal überlegt, also auch wenn ich mir meine eigenen Erfahrungen angucke, ist es meistens so, dass es sind ja meistens immer Fünferteams in diesen Spielen. Das heißt, ich habe dann eine Person, die mich dann beleidigt aus meinem Team, die wirklich auch so Kommentare bringt wie, geh zurück in die Küche. Aber das heißt auch immer noch, dass da drei andere sind, die gerade einfach nichts sagen. So, und das ist natürlich auch blöd, dass eben diese drei anderen Leute da nichts sagen. Das muss sich natürlich ändern, aber das heißt auch einfach, dass immer noch diese Leute, die dann irgendwie solche Sprüche bringen, auch immer noch die Minderheit letzten Endes sind.
Okay, gut. Andererseits ist es natürlich so, dass die Erfahrung ja trotzdem dann von Frauen, die jetzt ins Gaming gehen, ja so gemacht wird. Und natürlich ist es dann auf der einen Seite eine Minderheit, die vielleicht so drauf ist, dass sie meint, sowas machen zu müssen. Aber das kann einen ja trotzdem auch emotional irgendwie beschäftigen und vor allen Dingen auch fertig machen und sagen, ich verliere irgendwie den Spaß an eine Sache, die mir eigentlich total genauso viel Spaß macht wie allen anderen Menschen eben auch.
Ja, absolut. Also ich werde auch häufig gefragt, das ist so die Standardfrage, warum gibt es so wenig Frauen im Profi-E-Sport? Oder an der Spitze letzten Endes. Und das ist nämlich genau der Punkt. Also wenn Frauen schon in der Basis, also natürlich gibt es da ganz viele verschiedene Gründe, aber einer davon ist eben, dass wenn Frauen in der Basis schon gar keinen Spaß daran haben, weil du gehst halt ins Spiel und wirst direkt beleidigt, so warum sollst du das weiterspielen? Mhm. Und gerade wenn es irgendwie basierend auf deinem Geschlecht ist oder sonst irgendwas, dann ist das halt total bescheuert oder auch verstehe ich das dann natürlich auch, dass Frauen dann einfach keine Lust haben und das dann auch nicht weiter verfolgen. So, und dann gibt es natürlich irgendwie auf jeder Ebene, also Semi-Pro oder dann am Ende auch Profi, gibt es dann immer noch andere Hürden, aber das fängt halt schon einfach an der Basis an.
Okay. Ist eine der Möglichkeiten, wie man da quasi etwas gegen tun kann oder mitarbeiten kann, Frauenteams, weil das war ja auch eine große Sache in den letzten Jahren. Ist das quasi eine Möglichkeit, damit umzugehen oder findest du das eher schlecht?
Also ich finde Frauenteams vom Prinzip her gut, muss aber auch immer noch ein bisschen dazu erklären, warum und in welchem Rahmen. Also prinzipiell habe ich schon von vielen Profispielerinnen auch, also in Counter-Strike zum Beispiel, habe ich von Profispielerinnen wirklich gehört, dass die erzählt haben, dass sie in gemischten Teams waren. Und wenn sie dann zum Beispiel analysiert haben, wenn sie verloren haben, dann schaut man sich ja im Nachhinein nochmal das Spiel an, analysiert, was war los. Dann wurde bei ihr häufig gesagt, du warst übrigens schlecht, weil du eine Frau bist. Und mit solchen Sachen müssen sich leider Frauen immer noch im E-Sport teilweise abgeben oder was auch immer man hier sagen möchte. Und deswegen ist es leider so, dass wir aktuell noch Frauenteams benötigen. Prinzipiell finde ich Frauenteams gut aufgrund der Tatsache, dass man eben Frauen in ein kompetitives Umfeld quasi hinein oder hinführen kann. Man kann ihnen einfach zeigen, okay, das ist das kompetitive Umfeld, hier kannst du erste Erfahrungen sammeln und das quasi in so einem Safe Space. Und das finde ich extrem wichtig und das finde ich gut. Im Prinzip würde mich mir natürlich wünschen, dass wir keine Frauenteams mehr brauchen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir gemischte Teams haben, dass es eben so Frauenturniere nicht mehr geben muss. Aber natürlich, solange Frauen sich irgendwie noch mit dummen Kommentaren rumschlagen müssen, ist es leider einfach noch nötig. Und zusätzlich dazu, was ich super interessant finde, ich weiß nicht, ob ihr mal Schach verfolgt habt irgendwie oder euch mal die Geschichte davon angeschaut habt. Es ist tatsächlich, Schach hat eine sehr, sehr interessante Entwicklung hingelegt, weil sie im Schach das Gleiche gemacht haben, wie wir jetzt im E-Sport. Sie haben irgendwann Frauenturniere eingeführt, ich glaube in den 90ern, da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Mhm. Und seitdem sind nicht nur die Anzahl der weiblichen Profispielerinnen gestiegen oder Schachspielerinnen, sondern tatsächlich auch das Fertigkeitenniveau. Also es gibt ja im Schach irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ob man das da auch MMA nennt oder sonst irgendwas. Also quasi wie deren Fertigkeiten berechnet werden, da gibt es ja irgendwie so Nummern. Mhm. Und da sind auch tatsächlich von Frauen dann auch die, quasi das Skill-Level ist dann auch gestiegen. Und das finde ich super, super interessant und auch eine Entwicklung, die man im E-Sport ebenfalls hinlegen könnte.
Wo stehen wir da insgesamt in Deutschland, wenn man sich so die ganze Profi-E-Sport-Szene anguckt? Wie viele Frauenteams gibt es da?
In Counter-Strike gibt es tatsächlich sehr viele, in Deutschland zumindest. In anderen E-Sport-Arten, League of Legends zum Beispiel auch, aber da gibt es eben noch nicht so eine weit entwickelte weibliche Profiszene, wie eben beispielsweise das in Counter-Strike der Fall ist. Generell sehe ich aber, dass sich das über die Jahre schon sehr stark weiterentwickelt hat. Also wenn ich mich mal irgendwie an 10 Jahre zurückerinnere, auch generell, wie viele Frauen wir gegebenenfalls auf E-Sport-Turnieren hatten, also auf professionellen E-Sport-Turnieren wirklich, wie viele Frauen in der Spitze da mitgespielt haben und wie das mittlerweile heute ist, auch wenn man vielleicht mal auf ein Event geht und mal ins Publikum schaut, das hat sich deutlich gewandelt.
Okay. Was hat denn Counter-Strike, weil du es jetzt gerade gesagt hast, dass Counter-Strike quasi mehr professionelle Frauen im Profi-E-Sport hat als die anderen Titel, Was hat denn diese Titel, dass es quasi dort eben mehr sind als bei den anderen?
Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht sagen, warum das so ist oder wie das irgendwie zustande kam, dass da so eine dedizierte Frauenszene es einfach gibt letzten Endes. Was ich mittlerweile oder was ich zumindest sagen kann für den heutigen Status ist, dass es da einfach natürlich dann auch einen viel größeren Support gibt. Also DreamHack zum Beispiel, die haben den DreamHack Showdown. Das ist eines der größten Turniere für Frauen. Oder Intel Extreme Masters gibt es auch immer. Da gab es jetzt auch die letzten Jahre in Katowice dann eben, gab es auch immer die Intel Challenge und das war dann auch immer ein Frauenturnier. Okay. Und da ist einfach der Support aktuell da. Okay.
Jetzt wird aber ja meist gesagt, wenn man dann quasi nach E-Sport-Turnieren oder Female-Only, also Frauen, nur Frauenturniere sucht, dass dort dann die Sponsorengelder und ähnliches um ein Vielfaches geringer sind als bei den anderen, bei den Männern oder Mixed-Turnieren. Kannst du das irgendwie erklären oder verändert sich da was? Wie sieht es da denn momentan aus?
Es ist ein bisschen kompliziert, weil ich finde das interessant. Ich höre nämlich häufig so, Frauenturniere haben aber so viele Sponsoren dahinter, weil es ist ja nur ein Marketing-Ding, das höre ich tatsächlich auch sehr häufig. Okay. Deswegen ist es interessant, aber so mit wem man spricht, wie die Wahrnehmung ist. Was so ein bisschen der Fall ist, ist gerade in Counter-Strike ist da ein sehr gutes Beispiel. Die Frauenteams spielen noch nicht ganz auf dem Spitzenniveau der Männerteams. Mhm. Viele sagen, Frauenteams sind irgendwie Tier 2, Tier 3 im Vergleich zu den Männern.
Sorry, dass ich dich unterbreche, aber nur für unsere Hörerinnen und Hörer. Tier 1, Tier 2, okay. Tier 3 sind Erklärungen für den Bekanntheitsgrad eines E-Sport-Titels oder das Können eines Titels. Und Tier 1 ist quasi das Höchste und Tier 2 und Tier 3 sind dann quasi darunter.
Genau, richtig. Also wenn man es wirklich hart ausdrückt, sagen Leute wirklich, die sind zweitklassig. Und um das kurz zu erklären, warum das so ist, viele Frauen sagen halt einfach, sie spielen halt nur untereinander aktuell und die Männer wollen auch teilweise gar nicht mit denen spielen und sagen halt, hey, wir haben nichts davon, wenn wir irgendwie mit euch trainieren oder gegen euch trainieren oder sonst irgendwas. Das heißt eben, dass die Frauenteams nur untereinander spielen und sich so natürlich auch letzten Endes nicht verbessern können oder den nächsten Schritt irgendwie machen. Und deswegen ist es zum Beispiel auch lange Zeit so gewesen, dass einfach ein Team alles abgeräumt hat bei den Frauenturnieren. Und deswegen ist es auch noch so, dass das ja auch von den Sponsorengeldern einfach noch nicht so, oder auch von den Preisgeldern einfach noch nicht so weit ist wie jetzt ein Counter-Strike-Turnier, das mehrere Millionen Euro Preisgeld hat.
Gibt es irgendwelche Mixteams, die nennenswert in der Top-Liga irgendwo spielen?
Mir fällt auf Anhieb, ehrlich gesagt. Also in Counter-Strike fällt mir keins ein. In anderen Titeln, interessanterweise, ist das wieder ein bisschen anders. Also in der Overwatch League gibt es zum Beispiel die Shanghai Dragons. Das waren mit die ersten, die eine Spielerin verpflichtet haben. Das war aber auch ein sehr langwieriger Prozess. Also die Spielerin kommt aus Südkorea. Und die war sehr gut und irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, ist einfach von ihrem Clip im Internet aufgetaucht. Und dann haben Leute sie bezichtigt, dass sie gecheatet hätte, also dass sie selber gar nicht gespielt hat und dass sie das gar nicht ist in dem Clip. Und dann musste sie tatsächlich, hat sie dann gesagt, okay, ich will es allen beweisen, also jetzt wirklich sehr kurz zusammengefasst. Und dann hat sie auf einer Bühne gespielt, um allen zu beweisen, dass sie wirklich gut ist. Und dadurch wurde sie dann tatsächlich letzten Endes auch erst, ist sie dann verpflichtet worden in der Overwatch League.
Wow, okay. Krass. Genau. Aber eine Frage dazu, man hört immer so Gerüchte oder das bekomme ich zumindest dann auch durch meine Vereinstätigkeit und ähnliches eben alles mit, dass verschiedene große Organisationen sagen, professionelle Organisationen, sie können und wollen überhaupt keine weiblichen Spielerinnen einstellen aufgrund von den Teamhäusern und den damit einhergehenden Problemen der Spieler und Spielerinnen. Weißt du da irgendwie was? Gibt es da wirklich so eine ungeschriebene, feste Regel für sowas oder ist das wirklich nur Gerüchte?
Also ich weiß nicht, ob es dafür eine ungeschriebene Regel gibt, aber ich habe das tatsächlich auch schon mitbekommen, auch aus erster Hand von Frauen, die mir das erzählt haben, dass das genau der Fall ist, dass gesagt worden ist, hey, ja, wir können dich einfach nicht verpflichten oder es geht einfach nicht, weil es in den Teamhäusern nicht klappt oder die Frau könnte ja für Unruhe sorgen. Und da sind natürlich auch total viele sexistische Klischees letzten Endes mit bedient, zu sagen, okay, die Frau ist das Problem. Wenn, klar, das sind teilweise sind die Spieler 17, 18, 19, 20 so in dem Dreh. Klar, ne, pubertierende Jungs, kann ich auch sagen. Also es ist immer so ein bisschen viel, ja, also ich finde es sehr, ich finde, das macht man sich da einfach letzten Endes, also man macht es sich sehr einfach, wenn man das sagt. Ob man das jetzt, ich will das auch gar nicht auf irgendein Geschlecht schieben und sonst irgendwas, sondern ich finde, das ist einfach eine sehr einfache Möglichkeit zu sagen, ja, wir wollen hier keine Frauen haben und das finde ich sehr schade, weil ich der Meinung bin, man könnte das tatsächlich möglich machen, wenn man es wirklich wollen würde.
Jetzt gibt es ja diese Diskussion, wenn man einen Schritt zurückgeht und quasi die Flughöhe etwas erhöht, dass viele sagen, naja, das ist ja beim Gaming und im E-Sport insbesondere auch nichts anderes als in vielen anderen Bereichen. Unter Umständen liegt ja schon in dieser ganzen Kultur irgendwie sowas so wie so eine Art systemischer Sexismus irgendwie da mit drin, weil es halt irgendwie generell dieses ganze Nerdkultur-Ding irgendwie so ein Männer-Ding ist, wo man irgendwie sich in so eine eigene Welt irgendwie zurückzieht und so weiter. Wie siehst du das? Gibt es da ein systemisches Problem oder wird das eher überschätzt, wenn man von diesem Begriff jetzt irgendwie spricht?
Also ich glaube, dass es da schon systematische Probleme gibt, auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, das beginnt ja schon damit, dass dann Frauen eben mit Spielen mit Voice-Chats oder so Sprach-Chats quasi schon irgendwie weniger spielen und dann eben auch Teams sagen, ja, nee, Frauen möchten wir nicht. Und generell, dass es da einfach auch noch eine Benachteiligung gibt und das ist eben was angegangen werden muss oder auch schon allerdings auch momentan angegangen wird. Also du siehst deutlich eine Veränderung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Also das Thema ist viel präsenter bei den Leuten. Und auch viele Vereine haben auch tatsächlich dann schon Frauen unter Vertrag.
Mhm. Vielleicht kannst du noch mal was zu sagen. Es gibt ja auch, wenn man von der anderen Seite guckt, jetzt zum Beispiel irgendwie bei Twitch zum Beispiel, hat sich ja in den letzten Jahren dieses natürlich generell zu einem Problem geworden, weil man plötzlich festgestellt hat, huch, da gibt es ja ein Riesenproblem und wir müssen da in irgendeiner Weise reagieren, genauso wie viele Games-Hersteller, was zum Beispiel so Dinge angeht wie weibliche Figuren in Games zum Beispiel, wo man feststellen kann, da ist schon irgendwie was passiert. Vielleicht kannst du zu diesem ganzen Thema, was die Plattformen oder auch die Spielehersteller da in den letzten Jahren getan haben, vielleicht auch was sagen.
Ja, also es ist extrem viel passiert. Da kann ich dir 2 Stunden drüber erzählen. Also was du schon gesagt hast, also man hat weibliche Charaktere in Spielen beispielsweise, das viel häufiger vorkommt. Also dass du quasi wählen kannst, ob du mit einem männlichen oder mit einem weiblichen Charakter spielen kannst. Dann auf der anderen Seite hast du eben auch in einigen Spielen kannst du dann eben auch Frauen spielen. Also jetzt FIFA ist ein Beispiel. Es gibt mittlerweile in FIFA kannst du Frauenteams spielen. Mhm. Du hast auch mehr Inklusivität generell in Spielen. Also einige Spiele, die auch Voice-Chats haben, bieten nonverbale Kommunikationsmöglichkeiten an. Das heißt, dass zum Beispiel irgendwie die Charaktere im Spiel die Informationen zugeben. Also Valorant ist da zum Beispiel aktuell, oder ist da ein aktuelles Beispiel für, dass wenn jetzt zum Beispiel dein Teammitglied irgendwie eine Information hat auf der Karte, dann wird quasi... dann ruft dieser Ingame-Charakter quasi, ruft diese Information über die Karte. Mhm. Also irgendwie, wenn er die Spike findet, ich weiß ja nicht, wie es auf Deutsch heißt, muss ich sagen, also wenn er irgendwas im Spiel findet, ja, dann wird das quasi gerufen und man muss gar nicht unbedingt über den Voice-Chat miteinander kommunizieren, was auch schon mal ein wichtiger Schritt ist.
Okay. Also muss man dann im Endeffekt gar nicht mehr den Stimmenverzerrer nehmen, was ja sehr oft auch irgendwie gesagt wird, dass das Frauen mal gemacht haben, um eben nicht aufzufallen.
Ja, ich habe das tatsächlich auch schon häufiger von Frauen gehört, ja. Ich habe es noch nicht gemacht oder machen müssen. Aber auch, also so auch weitere klassische Beispiele sind dann natürlich auch irgendwie Namen, die neutral sind im Spiel. Damit fängt es ja auch schon an.
Okay. Ja klar, jetzt hast du uns ja schon einiges erzählt an den Missständen momentan in der Gaming- und E-Sport-Szene, vor allen Dingen in Deutschland. Was machst du oder was macht der ESBD denn jetzt quasi genau und du in deiner Stelle als Präsidiumsmitglied für Diversität und Gleichstellung?
Genau, also wir haben Anfang des Jahres eben diese Stelle geschaffen für Diversität und Gleichstellung und schaffen damit schon mal permanente Sichtbarkeit. Was ein super wichtiger Faktor ist, den eben viele unterschätzen. Also deswegen auch, ich wurde mal gefragt, warum sollte man denn überhaupt Frauen irgendwohin einladen? Also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel euer Podcast. Warum sollte man denn da überhaupt Frauen haben? Und weil eben, Sichtbarkeit super wichtig ist, damit sich Frauen eben auch damit identifizieren können und sagen können, hey, ich schaff das auch. Es gibt tatsächlich mehrere Studien, die bewiesen haben, dass Sichtbarkeit, permanente Sichtbarkeit einen extremen Unterschied machen kann und einfach Leuten Möglichkeiten auch aufzeigen kann und sagen kann, hey, ja, du schaffst das und du kannst das. Also das ist schon mal ein erster wichtiger Punkt. An der zweiten Stelle ist es eben so, dass ich jetzt gerade dabei bin, quasi uns gegenseitig zu vernetzen. Also ein weiteres Beispiel sind so Podcasts oder so. Häufig ist es irgendwie so, dass man wen einlädt, den man gerade kennt und auch statistisch gesehen lädt man sehr gerne Leute ein, die ähnlich sind wie man selbst. Das fand ich auch sehr interessant. Deswegen ist es auch häufig so, dass zum Beispiel Männer sehr gerne andere weiße Männer einladen. Und deswegen ist es auch so, dass wir gerade dabei sind, uns auch untereinander zu vernetzen, also dass wir gerne ein Netzwerk aufbauen wollen, um auch sagen zu können, also auch ich kriege häufig Anfragen von Unternehmen oder sonst irgendwem, die halt sagen, hey, wir würden da voll gerne eine Frau auf dieses Panel setzen und wir wissen aber nicht, wen. Es gibt doch gar keine Frauen im E-Sport, oder? Und dann sage ich so, doch, da gibt es sogar einige. Und das ist mir schon so häufig passiert, dass das jetzt auch eben momentan ein sehr wichtiger Schritt ist. Ansonsten ja, sind wir auch dabei, ja, momentan sehr viele Dinge zu tun.
Also das, was du jetzt ja quasi sagst, ist, dass ich mich demnächst nochmal bei dir melden kann, um weitere Frauen für den Podcast zu finden, richtig?
Ja, sehr gerne.
Ja, super. Dann haben wir jetzt endlich eine Möglichkeit gefunden, unser extremes Ungleichgewicht hier auszugleichen, weil wir das natürlich genauso sehen. Jetzt frage ich nochmal so von der anderen Seite. Wir sind ja im E-Sport-Marketing-Podcast und jetzt haben wir natürlich den Fall, dass wenn jetzt irgendwie ein Unternehmen sagt, hey, wir haben total Lust, irgendwie in den E-Sport reinzugehen, dann gucken die sich ja unter Umständen jetzt auch eine Statistik an und sehen dann, aha, da gibt's also so und so viele Männer und so viele Frauen. Also wir haben im Moment haben wir unter Umständen da mehr Männer als Frauen. Also machen wir auch gleich unsere ganzen Marketingaktionen, die wir da vielleicht irgendwie vorhaben, dann münzen wir die im Prinzip auch gleich eben aufs männliche Publikum, weil es ja statistisch gesehen die Mehrheit bildet. Das kann ja unter Umständen dann eigentlich dieses Ungleichgewicht, was vielleicht jetzt schon da ist, nochmal verstärken oder auch den Eindruck total verzerren, wie es in der Wirklichkeit ist. Weil wenn man aufs reine Gaming geht, da sehe ich eigentlich gar keinen allzu großen Unterschied mehr, wenn ich so selbst gucke. Ich kenne Dutzende Frauen, die auch irgendwie Gamerinnen sind. Was würdest du Unternehmen empfehlen? Wie gehen sie damit um?
Ja, du hast schon sehr viele wichtige und auch richtige Dinge gesagt. Tatsächlich zeigen die Zahlen, dass natürlich es immer noch einen leichten Überhang zum männlichen Publikum gibt, aber es gibt halt auch immer mehr Frauen. Und die werden von vielen Unternehmen und auch von vielen Marketingaktionen einfach noch gar nicht angesprochen, was ich extrem schade finde und auch fast schon Verlust ist, weil es auch mehrere Statistiken dazu gibt, dass Frauen Geld ausgeben wollen im E-Sport. Frauen sind kaufkräftig und möchten Geld ausgeben, können das aber meistens gar nicht, weil ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel auch Merchandise. Das meiste Merchandise wird nur für Männer hergestellt. Wenn ich mir jetzt von irgendeinem Team ein Jersey kaufen möchte, also ein Trikot, dann gibt es das nur für Männer. Und das sieht an mir zum Beispiel immer total aus wie ein Kartoffelsack. Und das ist dann, ja, dann kaufe ich es halt nicht. Und das ist tatsächlich sehr häufig so, dass auch mit vielen Marketingaktionen Frauen gar nicht angesprochen werden, obwohl sie ja einfach eine sehr starke Zielgruppe sind.
Ja, also es deckt sich im Prinzip mit dem, allein wenn man irgendwie in die Bildersuche irgendwie eingibt, irgendwie verschiedene Gaming- oder E-Sport-Begriffe, dann sieht man im Prinzip eigentlich bis auf die 3-4 Standard-Stock-Fotos, wo immer irgendwie so eine Frau drin ist, wo man immer genau sieht, das ist halt das gleiche Stock-Foto, was irgendwie alle schon 100.000 Mal verwendet haben. Sieht man irgendwie in den Originalkampagnen oder so eigentlich nahezu, dass die komplett auf männliches Publikum irgendwie gebrandet sind. Ja. Also du siehst auch großes Potenzial eigentlich, wenn man da mal sagt, Moment mal, wir sind da total blind auf einem Auge unter Umständen.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch jetzt schon häufiger mit Marketingleuten gesprochen, denen das auch gar nicht so bewusst war, ehrlich gesagt. Weil also wenn du halt irgendwie E-Sport und Gaming hörst, dann denkst du immer an die Millennials und dann denkst du auch an junge Männer, die kaufkräftig sind. Aber die Frauen sind da einfach noch nicht so stark, auch wahrscheinlich in den Köpfen der Leute. Und das ist eben was, wo dann auch viele ihr Geld auch liegen lassen letzten Endes.
Ja, sehen wir absolut genauso. Und insofern sind wir da total d'accord und danke, dass du es nochmal hören, weil ich glaube, was wir auch sehen, wir suchen ja mit unserem Marketing, E-Sport Marketing Podcast auch so generell ein paar Klischees aufzulösen, die übers Gaming generell bestehen. Und wenn ich halt sozusagen alle Gamer-Klischees mal bemühe, dann sehe ich ja im Prinzip das böse Wort, irgendwie Pizza essendes Kellerkind irgendwie, was viele noch im Kopf haben, wenn sie irgendwie an Gamer denken. Aber das ist ja dann, in der Vorstellung ist dieses Klischeebild ja auch noch meistens männlich. Und dass das eben nicht nur nicht mehr das übergewichtige Kellerkind ist, sondern dass unter Umständen eben es eine Gamerin ist, die auch noch eine Frau ist, das ist, glaube ich, für viele generell erstmal eine neue Erkenntnis, die sich mit dem Thema bisher vielleicht noch gar nicht beschäftigt haben.
Absolut.
Und das ist natürlich schade, weil es ist ja kein ganz neues Phänomen, sondern viele Jahre schon auf dem Vormarsch eigentlich.
Ja, total. Also gefühlt Leute, die dieses Klischee natürlich noch im Kopf haben, die sind auch schon ein paar Jahre stehen geblieben, habe ich so das Gefühl. Aber ein sehr gutes Beispiel dafür ist FlyQuest. Das ist ein E-Sport-Team aus Nordamerika. Das hat in League of Legends nicht so gut abgeschnitten in den vergangenen Jahren, würde ich vielleicht sogar sagen, Monaten. Und dann haben sie eine neue Geschäftsführerin bekommen, die das ganze Team einmal umgebrandet hat. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil sie jetzt extrem, sie haben einfach eine eigene Marke geschaffen, weil vorher war FlyQuest einfach FlyQuest und man wusste irgendwie nicht, was man mit dieser Marke anfangen soll. Und mittlerweile hat die Geschäftsführerin da einfach ein sehr, sehr gutes Storytelling auch draus geschnürt. Also sie sind jetzt total auf so einem Naturtrip so ein bisschen. Also ihre Jerseys haben alle, die haben so Blumen oder Wasser drauf und die sind sehr feminin, aber sind sehr schön und es kommt auch sehr gut an. Und das ist auch irgendwie total interessant zu sehen, dass eben so eine Marke, die jetzt nicht irgendwie immer mit Feuerrot und dunklen Farben und Neon oder so auch einfach sehr, sehr gut abschneiden kann und sehr gut performen kann. Und ein weiterer Punkt auch dazu ist zum Beispiel, dass sie jetzt ihre neuesten Trikots sind, soweit ich das verstanden habe, zu 20% oder 30% aus recyceltem Plastik. Also dass sie da quasi auch nochmal so diese Nachhaltigkeitssache, die ja auch im E-Sport gerade im Kommen ist, auch nochmal mit reinbringen. Und das ist auch einfach nochmal total interessant zu sehen, dass sie halt sagen, hey, sie fokussieren sich auch hauptsächlich mit auf Frauen und das ist einfach sehr gut klappt.
Ja. Also es wird auf jeden Fall Zeit und dass das jetzt von allen irgendwie erkannt wird. Jetzt bist du ja generell fürs Thema Diversität zuständig beim ESBD. Und da gehören ja eine Menge andere Sachen auch noch dazu. Wir haben innerhalb des Podcasts schon immer mal wieder, leider nur am Rande, immer wieder mal so tolle Beispiele gehört von Leuten, die uns gesagt haben, hey, keine Ahnung, da ist eine Lehrerin in Berlin, die nutzt E-Sport irgendwie zur Inklusion, wo es also um Leute geht, die teilweise irgendwie Flüchtlinge zum Beispiel, weil die sind genauso Gamer und werden da irgendwie durch inklusive Projekte mit E-Sport mit in eine Gruppe irgendwie integriert. Genauso sagen wir hier immer, naja, E-Sport ist eigentlich eine prädestinierte Sportart, auch was die Inklusion zum Beispiel angeht, von Leuten mit Behinderung. In allen Varianten, also E-Sport kann theoretisch ja jeder Mensch weitgehend oder Gaming kann jeder Mensch in irgendeiner Form kann dran teilnehmen. Was für weitere Dinge gibt es beim ESBD, die ihr macht, was dieses Thema Diversität angeht?
Genau, also du hast es gerade schon gesagt, es gibt endlose Möglichkeiten, also auch People of Color, LGBTQ+, also da ist wirklich sehr, sehr viel, was wir auch versuchen abzudecken. Wir haben natürlich jetzt im ersten Schritt, also ich mache die Position jetzt noch nicht ganz so lange, haben wir erstmal gesagt, okay, wir möchten uns erstmal auf Frauen, was natürlich auch Transfrauen inkludiert, letzten Endes fokussieren, konzentrieren und wollen dann eben auch schauen, dass wir dann das halt auch ausweiten. Wir haben auch schon mit Leuten darüber eben gesprochen, weil ich kann natürlich nicht alles abdecken und das will ich auch gar nicht, weil es genug Expertinnen und Experten in diesen Bereichen gibt. Und bin da eben auch im engen Austausch, dass wir halt schauen, dass wir das eben auch ausweiten auf Inklusion für Leute mit Behinderungen oder eben auch, ja, also viele verschiedene Themen, die auf jeden Fall bei uns auch noch auf dem Schirm sind.
Ja, also total interessant. Also wir kriegen da viele Beispiele auch gerade aus, weil Deutschland ja so eine sehr, sehr besondere E-Sport-Szene hat, was diese ganzen E-Sport-Vereine und so weiter angeht. Und da haben wir schon tolle Beispiele gehört von Projekten, die da irgendwie stattfinden. Und ich finde es immer schade, dass sowas gar nicht so visuell nach außen ist, weil es ja eben auch die Besonderheit irgendwie dieser Sportart ausmacht, dass sie eben so inklusiv per se, per Definition eigentlich ist. Und ich glaube auch, was man insgesamt merkt, wenn man jetzt mal von diesen, du sagst ja auch von dieser Minderheitsgruppe, die wirklich irgendwie sehr verquer drauf ist, ist zumindest so mein Eindruck, dass es eine sehr offene Szene eigentlich allen Dingen gegenüber ist, die ganze Gaming- und E-Sport-Welt, weil sie eben auch sehr international ist und ich mit eben ganz vielen verschiedenen Menschen aller Couleur und aller Arten von Sexualität irgendwie konfrontiert bin auch.
Absolut, das sehe ich genauso und auch tatsächlich meine Erfahrung, also dass die Leute, mit denen ich ja, die ich auch über Spiele teilweise auch kennengelernt habe oder generell über die E-Sport-Szene, die Leute total offen sind und da auch total interessiert sind an solchen Themen. Also viele haben sich damit vielleicht noch gar nicht beschäftigt. Und wenn die mich dann eben fragen, hey, ja, was machst du denn da überhaupt? Dann sind die total interessiert und lernen eben auch und beschäftigen sich dann auch selber damit, was ich total toll finde. Und das kriegt man natürlich dann häufiger eben nicht so mit, weil das eben vielleicht nicht die laute Minderheit ist.
Ja, gut, aber was glaubst du denn, also wie entwickelt sich das Ganze jetzt weiter? Was glaubst du, wo stehen wir in den nächsten Jahren in der ganzen Thematik, in der ganzen Szene? Wie geht das weiter?
Also ich glaube tatsächlich, dass es sich genauso weiterentwickeln wird wie jetzt auch. Das heißt, wir werden immer mehr Frauen sehen. Natürlich werden wir nicht die Sexismusprobleme, die wir aktuell im E-Sport haben, werden wir nicht gelöst bekommen in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, glaube ich auch nicht. Da wird immer noch, das wird natürlich immer noch nicht einfach, da ist immer noch sehr viel zu tun, aber du merkst ja jetzt auch, dass eben auch seit der MeToo-Debatte wir einfach auch ein Klima haben, in dem wir offen über die Dinge kommunizieren können, die passieren. Und ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um eben in die richtige Richtung zu gehen. Und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren dann eben auch endlich mal gemischte Teams in den höchsten Ligen sehen und sich da auf jeden Fall einiges tun wird.
Okay, also man merkt ja auch, dass sich insgesamt in der Szene einiges tut, denn vor allen Dingen große Plattformen wie jetzt Twitch oder vor allen Dingen Twitch hat ja auch ein Council zusammengestellt, um eben alle diese Gruppen zu repräsentieren. Meinst du, das ist der richtige Weg, auch in anderen Events oder in anderen Plattformen diesen Schritt zu gehen, oder würdest du was anderes machen?
Absolut. Also gerade wenn du merkst, dass vielleicht in deinem Unternehmen ja Leute sitzen, die halt sehr homogen sind, ist es immer gut, Leute oder Externe auch gegebenenfalls ranzuholen, um da den Einblick zu bekommen. Also genau das, also wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir möchten unsere Events inklusiver machen, dass du dir dann wirklich einen Council-Berater, Experten holst und sagst, okay, lass uns doch da mal drüber sprechen, weil ich das tatsächlich auch schon relativ häufig von Leuten gehört habe, die auf einigen Events wirklich Probleme mit Treppen oder Ähnlichem hatten. Natürlich jetzt, wenn wir irgendwie von Stadien reden, das ist immer noch ein bisschen was anderes, aber da gab es wirklich tatsächlich schon einige Events, wo die gesagt haben, so ja, das war echt für mich mit dem Rollstuhl zum Beispiel schwierig. Oder auch schon Leute, die vielleicht einfach nicht richtig gehen können. Und das sind natürlich einfach super gute Möglichkeiten, also auch einfach diesen Austausch zu haben, im besten Fall mit der Community selber, ihre Events letzten Endes inklusiver zu machen für alle Beteiligten.
Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, das Gleiche gilt natürlich auch sicherlich, wenn jetzt irgendwie Marken in den E-Sport reingehen, dass man da einen ähnlichen Weg geht, weil sonst richtet man sich unter Umständen halt mit seinen ganzen Marketingaktivitäten dann eben auch nur wieder an die Gruppe, die, wie du es vorhin gesagt hast, die so aussieht wie man selbst.
Ja, total. Also wir haben das auch tatsächlich sehr häufig. Kriege ich Mails von Unternehmen teilweise, von Vereinen, manchmal auch einfach nur von einzelnen Leuten, die sagen, hey, wir planen da was. Wie können wir das denn eventuell auch zugänglich für Frauen machen, weil die es selber auch nicht wissen. Das ist total fein. Und deswegen finde ich es umso besser, dass die Leute dann irgendwie zu uns kommen und um Hilfe fragen und auch sagen, hey, wir würden hier gerne, also ein Verein kam auf mich zu und hat gesagt, hey, wir haben irgendwie nur 30 Typen. Wie kann ich das denn hinbekommen, dass wir auch Frauen haben, die sich da bei uns anmelden? So. Und dann haben wir uns mal die Webseite angeguckt, wo dann natürlich nur ein Bild von Männern drauf war, auch Frauen irgendwie gar nicht angesprochen worden sind und solche Geschichten eben. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Sache.
Interessant. Du warst vorher beim Gameverband auch mal tätig und warst da so ein bisschen die Schnittstelle, glaube ich, zum ESPD, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Ja, tatsächlich, unter anderem. Also ich war beim Gameverband für Marketing und E-Sport zuständig. Mhm. Wer das nicht so ganz weiß, also wir haben quasi in Deutschland mehr oder weniger zwei Verbände, die für E-Sport zuständig sind. Der ESPD kümmert sich um Teams und Spieler und hat auch Veranstalter, während der Game, der ist hauptsächlich für Publisher zuständig, hat aber auch Veranstalter mit drin. Das heißt, da gibt es auch so eine kleine Überschneidung. Und beim Game habe ich mich dann eben um E-Sport gekümmert, um die E-Sport-Strategie und war dann natürlich auch, habe dann auch natürlich immer sehr viel mit dem ESPD zu tun gehabt.
Interessant. Kannst du vielleicht generell noch mal ganz kurz was zum Gameverband als solche sagen, weil den haben wir schon ein paar Mal hier irgendwie angesprochen, weil er natürlich super relevant ist für diese ganze Szene, aber ich glaube nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen genau, was jetzt irgendwie dieser Gameverband ist. Ich glaube, der repräsentiert natürlich wesentlich mehr dann auch die ganze Spielebranche, also nicht nur dieses Top-Segment des kompetitiven Spiels, also den reinen E-Sport, sondern wahrscheinlich die komplette Game-Branche als solche, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, also der Gameverband, das ist eben der Verband der deutschen Gamesbranche und die haben ja also wirklich die Entwickler und die Publisher, also deutsche Entwickler und Publisher bei sich im Verband. Das heißt, da sind die ganz großen bei, die ganz großen deutschen Entwickler, soweit ich weiß, Blizzard ist im Game Mitglied, Riot Games natürlich, aber nicht nur die ganz großen sind dabei, sondern auch Indie-Entwickler. Mhm. Und das ist quasi dann ja, der Verband der deutschen Gamesbranche, der unter anderem auch Träger der Gamescom tatsächlich ist.
Genau, genau. Nur, dass wir das abgrenzen und parallel dazu gibt es eben den deutschen E-Sport-Bund, der, wie gesagt, dieses Top-Segment von kompetitiven Spielen inklusive der ganzen Vereine, die in Deutschland da auch natürlich existieren, dann wiederum repräsentiert. Genau. Kannst du nochmal irgendwie was sagen, was deine aktuelle Rolle ist im Zusammenhang mit diesem Spiel Simracing? da hast du ja offensichtlich eine Menge Ahnung von.
Ja, es ist sehr lustig. Also, ich habe ja am Anfang schon mal erzählt, dass ich für den Kicker geschrieben habe. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Irgendwie wurde ich auf einen Artikel gesetzt über Simracing. Und ich wusste halt damals nicht so richtig, okay, was ist das jetzt? Und
Kicker ist dieses Fußballmagazin sozusagen, oder?
Genau, ja, genau. Ja. Die machen auch seit 2014 jetzt, glaube ich, haben sie eine eigene, machen sie E-Sport. Also die Webseite Kicker hat eine eigene Subpage für E-Sport. Und da wurde ich dann quasi auf Simracing gesetzt. Und Simracing ist eben, ja, Simulation Racing letzten Endes, das heißt Rennspiele. War es für mich erstmal am Anfang. Mittlerweile bin ich da ein bisschen weiter. Simracing ist wirklich Hardcore-Simulation, um das jetzt mal so zu sagen. Und dann grenzt sich das quasi so ein bisschen ab. Also dann gibt es auch Simcade. Das sind dann eher so Spiele wie Formel 1 zum Beispiel, Forza Motorsport, Gran Turismo. Das sind so die Beispiele für Simcade. Das heißt Simulation und Arcade. Und dann gibt es natürlich noch die Arcade Racer. Das sind dann so Spiele wie Need for Speed und Mario Kart. Mhm. Genau. Und ja, um diesen Kreis kurz zu schließen, habe ich damals angefangen, über Simracing zu schreiben. Das war, glaube ich, 2017. Mich hat das Thema super fasziniert und super interessiert, weil es für mich auch neu war. Und auf der anderen Seite, ich super großer Formel-1-Fan war oder bin auch immer noch. Und habe mich dann da einfach eingelesen. Und als ich dann zu Freaks for You bin, ja, war es dann, ach, du kennst dich mit Simracing aus. Ja, sehr gut. Und seitdem schreibe ich eben dort über Simracing.
Interessant. Was für eine Rolle hat so Simracing oder generell diese ganze Simulation im gesamten E-Sport? Was für einen Stellenwert hat die ungefähr, wenn man das, kann man das quantifizieren, wie viel da Simracing ist und im Vergleich zu den restlichen Games?
Also ich glaube, Simracing ist tatsächlich noch sehr, sehr klein. Oder ich glaube es nicht nur, sondern Simracing ist immer noch sehr klein im Vergleich zu anderen Spielen. Also man kann das jetzt nicht mit League of Legends vergleichen, Counter-Strike oder sonst irgendeinem anderen Spiel. Was auch bei Simracing schwierig ist, ist, weil der Begriff Simracing eben so viele Spiele nochmal unterteilt. Also das ist fast schon ein eigener Begriff, so wie E-Sport. Simracing ist dann eben nicht nur ein Spiel, sondern das sind wirklich ganz viele Spiele. Und es macht zwar noch einen kleinen Teil aus, wird aber immer größer und auch jetzt natürlich gerade während des Corona-Lockdowns, habt ihr bestimmt mitbekommen, ist das ja auch total durch die Decke gegangen. Also die Formel 1 hat ja komplett auch alles online umgestellt und da gab es ja dann auch die Showmatches quasi und alle sind dann quasi auf diesen Simracing-Hype-Train aufgesprungen so ein bisschen.
Ich finde immer, was so Simracing-Spiele irgendwie ausmacht, ist bei normalen E-Sport- und Gaming-Titeln gibt es ja irgendwie eine Hürde, weil unter Umständen, keine Ahnung, wenn ich jetzt morgen anfangen würde, irgendwie League of Legends, keine Ahnung, da brauchst du ja erstmal, ist überhaupt nicht, habe ich noch nie gespielt, also da brauchst du ja erstmal sehr viel Zeit, um irgendwie reinzukommen und überhaupt das Spiel zu verstehen, also die ganze Dynamik, die Figuren, die Levels und so weiter. So währenddessen man irgendwie jemanden, dem man sagt, hier steht irgendwie ein Fahrsimulator und hier ist ein Lenkrad und hier ist ein Bildschirm vor dir, der die Rennstrecke irgendwie simuliert. Das ist ja erstmal der Vorteil von solchen Simracern, dass die unter Umständen halt erstmal sehr zugänglich sind und auch auf irgendwie Events oder was auch immer für jeden eigentlich relativ schnell erfasst und auch gespielt werden können.
Absolut. Ja, total. Also wenn du Auto fahren kannst, dann wirst du auch natürlich Simracen können, aber natürlich wirst du nicht mit den Leuten ganz oben mitspielen. Ja, also das fand ich auch nochmal sehr interessant zu sehen, gerade während des Corona-Lockdowns letzten Endes. Da sind wirklich Simracer gegen reale Formel-1-Fahrer angetreten und da haben teilweise auch einfach die Simracer gewonnen, weil es doch nochmal ein Unterschied ist. Also es sieht zwar alles sehr realistisch aus und es ist auch sehr nah an der Realität dran, aber es ist tatsächlich am Ende nochmal ein bisschen was anderes. Und das war auch nochmal super interessant zu sehen.
Ja, gut, man sieht ja gerade so ein ähnliches Phänomen. Auf YouTube explodieren ja gerade die Videos, wo quasi Microsoft Flight Simulator Piloten gegen echte Piloten irgendwie landen müssen und so weiter. Und da gewinnen natürlich auch immer sozusagen die Gamer, die es am Computer halt gespielt haben, weil es doch eben nicht vergleichbar ist mit einem echten Flug. Ich glaube, das ist dann doch noch mal irgendwie ein bisschen eine eigene Welt. Das ist zwar eine Simulation, die sehr nah dran ist, aber dann doch eben noch mal eine eigene Welt, die auch eigene Dynamiken hat, die man eben auch erst lernen muss oder in diese Welt erst irgendwie reinkommen muss.
Total. Ich habe auch tatsächlich schon so mit ein, zwei Rennfahrern und Rennfahrerinnen gesprochen, die dann eben auch durch die Corona-Geschichte dann gesagt haben, okay, ich beschäftige mich jetzt damit mal, also mit Simracing. Und die auch gesagt haben, für sie war das total surreal, weil man so einen Abstand quasi, also man hat quasi keine Abstände oder Entfernungen. Und das macht es so schwierig, weil du ja anscheinend echt im Racing ist es ja so, dass du auch irgendwie bremst und das an gewissen Abstandspunkten und Entfernungen irgendwie festmachst. Und das hast du halt anscheinend im Spiel gar nicht so richtig. Und da haben viele gesagt, dass sie damit am Anfang Probleme hatten.
Mhm. Interessant. Siehst du denn quasi jetzt noch Potenzial, dass der Simracing extrem weitermacht und extrem größer wird nach dem Lockdown? Oder meinst du, jetzt flacht das Ganze danach dann mehr oder minder wieder ab, wenn die Leute wieder richtigen Motorsport draußen betreiben und sehen können?
Also du hast schon auch mittlerweile gemerkt, dass jetzt, wo auch die Formel 1 wieder losgegangen ist, viele Turniere natürlich auch einfach nicht mehr stattfinden. Das heißt, es normalisiert sich alles gerade wieder so ein bisschen. Auch die Spielerzahlen von einigen Titeln sind wieder zurückgegangen. Auf der anderen Seite siehst du aber langfristig gesehen einfach wirklich gerade einen Anstieg der Zuschauer und der Spielerzahlen. Also wenn man sich mal Simracing im Vergleich von ein paar Jahren anschaut, dann ist da schon echt einiges passiert in den vergangenen Jahren. Also auch Marken, die irgendwie jetzt in Simracing investieren und Sachen aufbauen, das ist deutlich am Wachsen aktuell.
Sind es dann nur Marken, die generell schon immer irgendwie mit diesem Thema Auto oder Motorsport irgendwie assoziiert sind? Oder hast du auch das Gefühl, dass plötzlich auch Marken, die generell in E-Sport wollen, sagen, hey, für uns ist Simracing besonders gut, weil wir das, keine Ahnung, mit unserer Markenphilosophie besonders gut irgendwie vereinen können oder weil wir uns da irgendwie wohlfühlen?
Ich glaube, es sind hauptsächlich schon Automobilmarken. Aber du hast natürlich so ein, zwei Ausnahmen. Also zum Beispiel war, oh Gott, ich glaube, das war sogar 2017, das Vegas E-Race. Das war von Visa zum Beispiel. Das war sehr interessant. Das war das bisher allergrößte Simracing-Turnier, das es jemals gab. Das hatte 1 Million US-Dollar Preisgeld. Oder eben G2 Esports, auch super interessant, die damals gemeinsam mit Fernando Alonso eingestiegen sind. Das heißt, da ist auch wieder so ein Automobil-Bezug da. Aber bisher sind es tatsächlich Automobilmarken hauptsächlich oder irgendwie Leute, die damit zu tun haben.
Das heißt, da ist definitiv noch Potenzial auch für andere Marken und andere Brands, da noch was zu machen.
Absolut, absolut. Das ist noch ein Markt, der momentan natürlich auch, weil die Zahlen so niedrig sind, im Vergleich zu anderen Titeln noch nicht so erschlossen ist für viele Marken.
Ja, aber dafür hat er ja auch quasi dann wie ein FIFA oder wie ein NBA eben auch ein einfacheres Eintrittslevel zum Zuschauen. Das heißt, im Endeffekt kann ja auch jeder bei zuschauen und hat Interesse. Das heißt, das Potenzial muss ja dann auch gigantisch sein.
Absolut. Also du hast auch viele Motorsportfans zum Beispiel, das haben wir halt auch während Corona gemerkt, die gesagt haben, hey, ich gucke gerade zum ersten Mal dieses Simracing. Und auch viele gesagt haben, boah, das ist ja mega cool. Also ein Beispiel ist eNASCAR in den USA, das ja wirklich auch im Fernsehen übertragen worden ist und wo wir auch gemerkt haben, okay, da war, natürlich gibt es immer noch negatives Feedback, das hast du, glaube ich, immer, aber auch wirklich viele, die gesagt haben, wow, ich sehe das gerade zum ersten Mal und ich finde das cool.
Das klingt irgendwie nach einer viel positiveren Ausgangslage als bei so ziemlich allen anderen E-Sport-Titeln und E-Sport-Aufgaben. Hast du da eine Idee, woran das liegt?
Tatsächlich gar nicht.
Was jetzt? Hast du tatsächlich keine Idee? Oder hast du
Nee, ich habe keine Idee.
Achso, ich dachte, vielleicht meinst du jetzt, es ist gar nicht positiver.
Kannst du die Frage nochmal, also was genau meinst du denn mit positiv? Kannst du es einmal wiederholen? Weil dann kann ich es dir vielleicht besser beantworten, weil ich nicht genau weiß, also...
Ja, okay. Ganz spezifisch, wir hatten hier Jonas Stratmann von eSport Rhein-Neckar bei uns im Podcast und er hat früher auch sehr viel bei Fußballvereinen gearbeitet und hat dann dort erzählt, dass quasi der Übergang von Fußballfans zu FIFA-Fans, obwohl es im gleichen Verein war, eben sehr extrem und sehr schwierig war. Das, was du aber jetzt quasi mit den Simracern und den Leuten, die quasi dann auch Motorsport schauen, gesagt hast, klingt sehr, sehr viel positiver. Also hast du da vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich kann es natürlich nicht genau sagen, aber ich kann mir vorstellen, weil das im Motorsport auch schon so ein bisschen stärker verankert ist, weil du hast natürlich keinen Fußballspieler, der FIFA spielt, um seine nächste Taktik zu üben. So, aber du hast ja wirklich richtige Simulatoren in Formel 1 oder was auch immer. Die nutzen ja wirklich Simulatoren teilweise, um Manöver zu üben, um sich auf die Strecke vorzubereiten. Max Verstappen zum Beispiel hat erzählt, dass der sich für viele Rennen auch einfach vorher, dass der F1 2020 gespielt hat, um die Strecken zu sich anzugucken, um Sachen zu üben. Und das geht natürlich viel, viel einfacher. Und ich kann mir vorstellen, weil eben schon diese Nahbarkeit schon einfach da ist von Anfang an, es ist deswegen einfach auch anders wahr und aufgenommen wird.
Wird in dem Zuge gerade bei den Simulationen, wäre ja wahrscheinlich ein Bereich, wo man vielleicht in den nächsten Jahren durch VR oder durch bessere Brillen oder durch leichtere Brillen oder noch coolere, leichtere Gadgets irgendwie die Simulation noch realistischer machen könnten. Siehst du das? Siehst du diesen Weg? Das wird auf jeden Fall dort Einzug halten, weil in allen anderen Bereichen ist es ja immer noch total die Nische eigentlich, dieses ganze VR-Thema. Wird das bei den Simulationen auch eine Nische bleiben oder meinst du, das wird dort vielleicht eher seinen Durchbruch haben? Weil dort könnte man ja dann auch Abstände und Tiefen sehen und so weiter. Das wäre ja theoretisch möglich mit so VR-Brillen.
Also ich finde es sehr schwierig einzuschätzen. Du merkst schon, dass VR ein bisschen herkömmlicher ist als jetzt bei anderen Spielen zum Beispiel. Mhm. Also in Racing-Spielen oder Rennspielen. Es ist allerdings schwierig, weil natürlich sich auch bisher noch nicht jeder eine VR-Brille leisten kann. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt auch von vielen Fahrern gehört, die gesagt haben, sie haben Motion Sickness. Also ihnen wird einfach schlecht, wenn sie in VR fahren. Und deswegen sie auch sagen, okay, ich hoffe, das wird jetzt hier bei uns im Simracing nicht der Standard, weil da könnte ich einfach nicht mehr mitfahren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine größere Rolle einnimmt, aber ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwann mal Turniere vollständig VR geben könnte.
Okay. Also wir stehen noch nicht davor, dass nächstes Jahr plötzlich irgendwie sagt, ich brauche zwingend so eine Brille, sonst kann ich da nicht mehr irgendwie mitmachen oder so.
Das glaube ich noch nicht.
Okay. Naja, wenn die Technik aber weit genug wäre, cool fände ich das schon, muss ich sagen. Das wäre dann so eine richtige Simulation eben, aber müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten.
Ja, was ich super interessant finde, es gibt auch tatsächlich schon einige Simulatoren, die sind natürlich wirklich auch extrem teuer, die auch schon, das so stark wie möglich versuchen zu simulieren, also auch irgendwie die Fliehkräfte dabei haben, wo du wirklich da drin sitzt. Also ich saß auch mal in so einem Ding und ich hatte gar nicht genug Armmuskulatur, um den Wagen um die Kurve zu bekommen, weil das so schwer war, wenn du da irgendwie mit einem Wagen 250 km/h gefühlt über die Strecke bretterst, das ist schon echt krass. Und dann wirst du da auch noch mit so einem Gurt in den Sitz gedrückt und wirst einmal komplett durchgerüttelt. Und das war schon echt eine interessante Erfahrung.
Aber das sind dann Geräte, die man sich eben nicht ins Wohnzimmer stellen kann, sondern die stehen dann wahrscheinlich irgendwo fest installiert in irgendeinem Raum, der dafür halt konstruiert ist oder in irgendeinem Space, der sowas anbietet. Oder ist es was man sich theoretisch ins Wohnzimmer bauen kann?
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man sich die nicht sogar theoretisch ins Wohnzimmer bauen könnte. Ich glaube sogar ja, die sind einfach nur sehr teuer. Oh. Es gibt aber auf jeden Fall so einige Orte, das ist dann eben so ein Simulationstrainingszentrum. Da kannst du dich dann einmieten und mal fahren. Und das machen tatsächlich auch einige Simracer, habe ich das zumindest jetzt schon mal gehört, dass sie sich da eingemietet haben.
Ja, wir sind sehr gespannt alle, wie sich dieser ganze Simracing-Markt in den nächsten Jahren entwickelt. Wir gucken ja auch, was einige Akteure da machen. Also ich glaube, der ADAC ist ja, glaube ich, in dem Thema naturgemäß irgendwie ein bisschen engagiert. Die machen da was, viele andere auch. Weil klar, das liegt natürlich irgendwie ganz nahe, dass man da sich irgendwie in diesem Bereich geht. Aber wir glauben auch, da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und da werden wir vielleicht auch viele interessante Entwicklungen sehen in den nächsten Jahren, die ja noch kommen.
Ja, absolut. Also sehe ich genauso. Da ist noch auf jeden Fall Potenzial nach oben und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da noch einige neue Marken das auch nochmal nach vorne pushen werden.
Genau. Gib uns doch zum Abschluss nochmal so ein bisschen einen Ausblick. Was sind für dich so die großen Themen im E-Sport und auch im Gaming, die so anstehen und was siehst du so in den nächsten 3 bis 5 Jahren vielleicht als Ausblick, welche Themen werden weiter nach oben kommen? Du hast gerade schon mal, ohne dir was in den Mund legen zu wollen, aber du hast gerade so ein, zwei schon interessante Sachen gesagt, wo man jetzt nochmal nachhaken könnte, nämlich unter anderem dieses Thema, du hast gerade über sowas wie nachhaltige Trikots gesprochen. Wird sowas zum Beispiel in Zukunft mehr ein Thema werden? Weil wenn man jetzt natürlich sich mit dem Thema E-Sport und generell Gaming auseinandersetzt, muss man ja wahrscheinlich zugeben, das ist mit hohem Energieverbrauch irgendwie assoziiert. Aber es gibt vielleicht auch noch andere Themen, die du auf der Agenda siehst. Also was sind so wichtige Themen der nächsten Jahre in der ganzen Branche?
Ja, also du hast Nachhaltigkeit ja jetzt gerade schon angesprochen. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, was ich auch jetzt schon einfach sehe. Also das kommt jetzt auch gerade. Also die ESL hat zum Beispiel, es gibt ja so Brandings auf Messen, die haben einfach jetzt gerade eine Kollektion angekündigt, wo sie aus diesen Brandings, also wirklich so Flaggen, Banner, was auch immer, haben sie die Rucksäcke zum Beispiel gemacht. Die sind komplett recycelt, super cool. Und das ist eben so ein Beispiel, wo du jetzt siehst, okay, das kommt immer mehr, das wird immer wichtiger. Auch jetzt, um mal ein bisschen über den Teller hinauszuschauen, über den Tellerrand, Doom hat also das Spiel Doom, der Shooter, die hatten auch eine Aktion auf verschiedenen Messen, wo sie gesagt haben, hey, wenn ihr bei uns auf der Messe Doom anspielt, für, ich weiß gar nicht, für 50 Leute pflanzen wir einen Quadratmeter oder so Baum.
Es waren 0,666 Quadratmeter, ganz wichtig für Doom. Ich habe nämlich damals auch einen gepflanzt auf der Gamescom. Ach, sehr, sehr coole Aktion, hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, genau. Und ja, also du siehst quasi, dass das immer stärker im Kommen ist. Deswegen Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Und ja, auf der anderen Seite, Inklusion wird auch meiner Meinung nach noch eine deutlich stärkere Rolle spielen. Also ich weiß auch schon von Leuten, die zum Beispiel zu dem Thema gerade forschen, wie man auch Videospiele im Deutschunterricht zum Beispiel nutzen kann oder auch für Integration. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das nochmal deutlich wichtiger wird in der Zukunft.
Ja, sehr schön.
Das sehen wir auch so. Also ich denke, das sind so zwei der Top-Trends, die wir ja zum Glück nicht nur im Gaming und E-Sport sehen, sondern die natürlich auch überall relevanter werden. Ich glaube, gerade in der Generation Y und Z oder wie auch immer sie genannt werden, spielt das noch eine viel, viel größere Rolle. Und was wir so ein bisschen aus unserer Erfahrung hier sehen, dass viele, die eben schon ein bisschen älter sind, vielleicht gar nicht auch diese Wucht erkennen, die diese Themen, in was für einer Wucht diese Themen kommen. Dass das nicht mehr so nice to have ist, sondern dass es einfach eingefordert wird, dass das da sein muss, dass man fragt, wo kommt das her, wie ist das gefertigt, welche Auswirkungen hat es auf die Umwelt und so weiter. Und das ist ja eigentlich eine gute Entwicklung.
Ja,
eine notwendige Entwicklung und wahrscheinlich schon, wenn man den Klimawandel anguckt, eine sehr späte Entwicklung, wo wir jetzt echt richtig Gas geben müssen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Super.
Sehr schön.
Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss unbedingt noch gesagt werden von deiner Seite?
Nein, tatsächlich nicht. Also vielleicht noch, ja, ich wünsche mir mehr Gleichberechtigung und Gleichstellung im E-Sport für alle Beteiligten. Aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg und jeder kann da seinen Beitrag zu leisten. Und ja, ich glaube, das ist alles, was ich noch sagen möchte.
Super. Also wir werden dich auf jeden Fall, das müssen wir jetzt hier amtlich machen, dann ist es im Podcast auch aufgenommen und wir werden von unseren Hörerinnen und Hörern unter Druck gesetzt. Wir werden dich auf jeden Fall ein bisschen löchern, dass wir noch ein paar Namen bekommen für weitere weibliche Teilnehmer unseres Podcasts, weil das kann natürlich nicht sein, dass dieses extreme Ungleichgewicht so bestehen bleibt. Also da musst du jetzt quasi durch, aber da sage ich schon mal vielen, vielen Dank, dass du in unserem Podcast heute warst. Das hat uns extrem viel Spaß gemacht. Und wir werden sehr aufmerksam verfolgen, was du die nächsten Jahre noch machen wirst. Und wer weiß, vielleicht laden wir dich wieder in den Podcast ein, weil wir einfach wieder interessante Themen zu besprechen haben.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Nervt mich gerne, wobei ihr nervt noch nicht mal, sondern es freut mich sogar, dass ich euch mehr Frauen in diesen Podcast bringen kann. Und generell, ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und über diese ganz vielen tollen Themen reden durfte.
Also es ist uns eine Ehre und
war super, ja.
Klasse, und dann genieß deinen restlichen Abend. Ich denke, wir haben es alle jetzt verdient, endlich Feierabend zu machen.
Ja.
Und und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Hat euch diese Episode des E-Sport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.